Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute sitzt Florian Meierhofer da. Vom Leistungssport ging es zum Unternehmertum. Heute ist der Kaffeeröster. Herzlich willkommen in der Show, Florian.
Hallo, servus.
Florian, möchtest du dir einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, wie schon gesagt, ich bin der Flo. Seit 2,5 Jahren haben wir unsere Kaffeerösterei Anbau und Coffee Roasters in der Werkstätte Wattens. Habe ich vor 2 Jahren gegründet, habe davor schon im Studium das Konzept eigentlich geplant, habe alles soweit aufgebaut, habe dann sofort nach dem Studium gestartet und seit 2,5 Jahren geht es halt Vollgas und jetzt sitze ich da bei dir und darf ein bisschen was erzählen.
Warum kommt man auf das Thema Kaffee? Vorher Leistungssport, hat man da damals einfach viel Kaffee getrunken und dann hast du gedacht, da könnte man mal daraus was machen oder wie kam das?
Na, also eigentlich ist mein Vater ist immer noch Kaffeeverkäufer, war früher bei Segafredo, hat sich dann aber selbstständig gemacht vor 17 Jahren und hat halt seinen Kundenstock in Tirol, im Tiroler Raum und ist natürlich ein sehr kleines Unternehmen, aber er hat das selbstständig einfach betrieben und ich habe gedacht, aus dem Studium raus, ich war schon sehr stark in der Startup-Szene unterwegs, ich habe irgendwie eine Idee gesucht oder eine Lösung gesucht, wie kann man am besten selber was voranbringen, was einfach was erschaffen, was ein Unternehmen gründen. Man überlegt ja sehr viel als junger Mensch, was kann man denn so machen im Leben und ich wollte eigentlich nie einen ganz normalen Job machen und dadurch war das eigentlich für mich schnell mal klar, okay, es ist sehr interessant, meinem Vater da irgendwas mitzumachen, beziehungsweise das weiterzumachen. Ich wollte mich aber abheben, weil es schon sehr stark in die Richtung gegangen ist. Der Vater machte eher das klassische Kaffeeverkauf, hat Kaffee eingekauft, er hat nicht genau gewusst, wo kommt der Kaffee her, was ist drin, wie wird er verarbeitet. Und wenn man das selber röstet und selber eine Marke aufbaut, dann kann man da einfach viel transparenter, viel moderner auf den Kunden eingehen und einfach auch viel mehr Wert schaffen für die Region oder für den deutschsprachigen Raum, je nachdem, wie man das Ziel definiert. Und das war eigentlich so die Grundlage. Eigentlich der Vater hat ein bisschen die Idee zum Kaffee gebracht. Wir haben aber dann ganz schnell gemerkt, dass ich die ganzen Ausbildungen gemacht, die ganzen Röstkurse, Barista-Kurse, war viel bei Messen, habe mich viel informiert, mit anderen Kaffeeröstern ausgetauscht. Habe dann schnell gemerkt, dass diese Welt des Kaffees ja viel, viel breiter ist, wie das, was ich als Kind über meinen Dad eigentlich kennengelernt habe.
Wenn du heute das Wort Kaffee hörst, was verbindest du damit?
Ich verbinde damit eigentlich ganz stark eine bisschen eine Lebenseinstellung, muss man sagen. Heutzutage sind junge Menschen ganz stark in die Richtung, dass sie ihre Lebensqualität nicht mehr damit in Verbindung bringen, was sie für ein Auto fahren, wie viele Mercedes sie daheim stehen haben, wie sie sich nach außen präsentieren, sondern ich glaube, man tut sich eher heutzutage, junge Menschen tun sich eher was Gutes für sich selber, für die Persönlichkeit und gehen mehr in die Richtung Genuss, kaufen höherwertige Waren, fairere Waren, einfach Genussprodukte, mit denen sie sich persönlich was Gutes tun. Und das, so sehe ich eigentlich Kaffee, weil es so ein bisschen einen Trend einläutet, weil sich genau beim Kaffee gerade, das entwickelt sich ganz stark in diese Richtung.
Und woher kommt der Anbau und Kaffee?
Also Anbau und Kaffee ist natürlich unsere Marke. Wir sind ungebunden, frei, das heißt auch wirklich offen für verschiedene Kaffeesorten, für verschiedene Anbaugebiete. Wir wissen ja, Kaffee wächst nur in den Tropen oder Subtropen. Und wir haben jetzt Sorten von Brasilien, Äthiopien, Panama und Kenia. Das sind eigentlich unsere zurückverfolgbaren Sorten. Da kaufen wir möglichst direkt beim Farmer ein. Wir wissen eigentlich ziemlich genau, wo kommt der Kaffee her. Wir kennen zum Teil die Farmer wirklich persönlich. Wir haben aber auch ein klassisches Gastro-Konzept, wo wir ja mit dem Preis einfach ein bisschen in der Gastronomie einfach nur Fuß fassen können. Aber etablieren wollen wir eigentlich diese Marke in die Richtung, dass wir zurückverfolgbar bis zu den Farmen sind.
Und das ist auch die Positionierung von Anbauen, die genau. Zurückverfolgung.
Genau, Zurückverfolgung, damit verbunden natürlich die höchste Qualität. Und was uns sehr wichtig ist, ist, viele fragen uns nach den Bio-Siegeln, nach den Fairtrade-Siegeln. Wir haben im Moment noch keine Siegel, ganz klar. Aber das hat diesen Grund, weil durch die Zurückverfolgbarkeit lösen wir ganz viele Probleme, die wir sonst haben. Jeder kann, wir schreiben die Koordinaten von der Farm auf die Verpackung, das heißt, jeder kann sich eigentlich diese Farmen anschauen, möglichst transparent vermitteln wir eigentlich wie das auf den Farmen zugeht, und so ist es eigentlich, haben wir gar nicht die Möglichkeit, bei Farmen zu kaufen, die jetzt irgendwie groß Spritzmittel spritzen, die jetzt ihre Kinder unfair behandeln, Kinderarbeit und so Sachen machen. Ja. Durch Transparenz, glaube ich, löst das ganz viele Probleme. Es wird zwar jetzt nicht ganz klar kontrolliert, das wäre ich dann, sobald das Unternehmen am Laufen ist, bin ich der die Runden fährt und das wirklich auch kontrolliert, aber wir haben ganz gute Partner vor Ort, die auch ein Auge auf sowas haben. Und dementsprechend entwickelt sich natürlich auch die Qualität und der Preis. Wir zahlen einen sehr hohen Preis für die Rohkaffeebohne und können so momentan noch auf die klassischen Siegel verzichten, die ja teilweise auch sehr kontrovers diskutiert werden und auch sehr viele Nachteile haben.
Ihr zahlt ja einen hohen Preis für einen Kaffee, wie gerade angesprochen. Wie habt ihr euch positioniert? Wie waren die ersten Schritte von Unbound? Weil ja immer viel über den Preis argumentiert wird. Jetzt habt ihr einen höheren Preis. Wie waren damals die ersten Schritte?
Genau, also zuerst war die Idee, einfach einen coolen, tollen Kaffee, ähnliches Qualitätsniveau wie mein Vater, natürlich sehr hohes, gehobeneres Kaffeeniveau oder Qualitätsniveau. Aber wir sind dann schnell drauf gekommen, dass wir uns so ähnlich gar nicht wirklich abheben können. Da haben wir nur eine regionale Rösterei, aber nicht mehr dahinter. Und wir wollten einfach einen Schritt weitergehen und einfach das gewisse Mehr rausholen und quasi wirklich den Kunden zeigen, dass man eigentlich das Anbahnen mehr ist als einfach nur Kaffee. Und so hat sich dann schnell die Positionierung herauskristallisiert mit unserer Zurückverfolgbarkeit, damit verbundenen Transparenz, Fairness, ökologische Vorteile, das Ganze hat. So positionieren wir uns natürlich ganz klar auch in einem höheren Preissegment, weil wir natürlich viel höhere Kosten haben. Auch in der Schaurösterei in Wattens haben wir natürlich nicht die Massenproduktionsprozesse, die jetzt eben ein Massenbetrieb in Deutschland oder in Italien hat, sondern bei uns ist eigentlich alles sehr offen und dadurch natürlich wird alles ein bisschen teurer. Wir versuchen aber trotzdem die Preise fair weiterzugeben und jetzt nicht, sagen wir mal so, nur viel verlangen für ein Produkt, das nur zurückverfolgbar ist, sondern es hat auch einen Grund, warum das mehr kostet, eben geschmackliche Gründe und so weiter. Und da positionieren wir uns ganz klar in einem Top-Niveau, wobei wir mit unserer Alpenröstung ja auch die Möglichkeit haben, den gehobenen Gastronomen, der jetzt nicht unbedingt das Doppelte für einen Kaffee zahlen will, sondern einfach bereit ist, für ein regionaleres Produkt ein paar Euro mehr zu zahlen, für den haben wir ja auch die Alpenröstung im Angebot.
Okay. Welche Probleme gab es bisher bei Unbound und in deiner Karriere als Unternehmer, sag ich jetzt mal?
Ja, also meine Meinung mittlerweile ist eigentlich so, dass wenn man irgendwas gründet, irgendwas aufbaut, man ist eigentlich permanent Problemlöser. Es hat sich sehr schnell aufgehört, dass man Sachen einfach macht und die funktionieren, sondern du bist permanent einfach dabei, Sachen, Probleme zu lösen. Es sind von vorn bis hinten einfach, kommen Sachen auf die zu, es wird immer mehr, die man natürlich dann als Eigentümer oder als Chef dann zu lösen hat. Zum Beispiel hat plötzlich die Röstmaschine angefangen, sehr, sehr laut, sehr laute Geräusche von sich zu geben. Der Support war damals sehr schlecht von dem Hersteller und wir haben dann einfach weiter rösten müssen, weil wir weiter produzieren müssen, sind extrem unter Druck gestanden und plötzlich hat die Maschine brennen angefangen, natürlich genau bei einer Schauröstung, wo ich Kunden gerade unseren Kaffee präsentiert habe und dann plötzlich fängt es an rauchen, ich habe meine Kunden schnell rausgeschickt und habe dann mit der Feuerwehr vom Werk schnellstmöglich halt das versucht zu löschen, oder wir haben es dann eh schnell in den Griff gekriegt. Das war jetzt kein wirklicher Großbrand, das war eher ein Glimmbrand, sagt man. Und haben das dann in den Griff bekommen, haben dann, natürlich war das genau eine Woche oder eigentlich wollte ich schon auf Urlaub sein, habe das aber dann dadurch noch mehr verschieben müssen und habe dann noch schauen müssen, dass wir einen neuen Ventilator bekommen und das Problem einfach zu lösen innerhalb kürzester Zeit. Obwohl man natürlich extrem unter Druck steht, weil man muss ja sehr produzieren. Und das sind so Sachen, die kommen einfach auf einen zu.
Wie geht man dann mit gerade solchen Rückschlägen, also das ist jetzt sicher nicht alltäglich, wie geht man damit um?
Ja, wie gesagt, kleine Rückschläge hat man immer, hat man schon alltäglich, die größeren wie jetzt diese Probleme. Man muss halt einfach ruhig bleiben und einfach sich einreden, dass das jetzt einfach Probleme sind, die zu lösen sind und sind natürlich nicht immer leicht zu lösen, aber man muss halt eine Lösung finden und es gibt immer eine Lösung. Und wenn man sich das einfach im Kopf behaltet, dass es immer eine Lösung gibt, dass man nur daran arbeiten muss und auch wenn man extrem müde ist und eigentlich nicht mehr kann und schon fix und fertig ist und nebenbei noch andere Sachen zu tun hat, muss man halt einfach schauen, dass man fokussiert bleibt, und, um dieses Problem zu lösen. Und am Ende löst sich eigentlich alles und hat sich bis jetzt auch immer alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und man wächst ja eigentlich an den Problemen. Es ist ja nicht so, dass man dann, dass das Problem einen jetzt extra zurückwirft, sondern manchmal ist es so, man hat dann mit diesem Problem hat man andere Probleme wieder gelöst. Oder man kommt einfach auch weiter.
Ihr habt ja auch das Coffee Bike. Ist das ein Marketinginstrument von euch, wo ihr sagt, okay, mehr Aufmerksamkeit, oder ist das einfach ein Gag, oder wie kam es eigentlich zu diesem Coffee Bike?
Ursprünglich war das Coffee Bike eigentlich die Idee, dass wir unser Kaffeekonzept mit verschiedenen Sorten, die Tatsache, dass Kaffee viel mehr sein kann als einfach nur Kaffee, wollten wir eigentlich präsentieren und wollten wir in die Gesellschaft bringen. Und es hat sich jetzt eigentlich so ausgeweitet, dass wir sehr, sehr viel bei Märkten stehen, sehr viel von Unternehmen gebucht werden, von Catering-Firmen gebucht werden. Und dadurch ist es eigentlich schon ein Businessmodell geworden. Wobei wir gerade diskutieren, ob wir dieses Businessmodell jetzt wirklich ausbauen sollen oder ob wir das eher klein halten und eher weiter als Marketinginstrument sehen. Daher Marketinginstrument, weil wir sagen, okay, es ist für eine kleine Firma nicht möglich, da 100.000 Euro in Marketing zu investieren. Mit dem Coffee Bike haben wir eigentlich Marketing, indem wir sogar einen gewissen Umsatz machen. Das heißt, wir haben gratis Werbung, sage ich immer. Wir machen damit noch nicht mehr viel Verluste. Wir sind mit dem Coffee Bike Sektor jetzt so, dass wir sagen, es kommt auf null am Ende des Jahres, weil wir natürlich viele Veranstaltungen machen, die einfach wichtig sind. Viele Veranstaltungen, bei denen verdienen wir mittlerweile schon. Und im Grunde kommt es auf null und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Da sind wir selber noch ein bisschen am Diskutieren intern.
Es gibt ja einen weiteren Standort, nicht nur in Wattens, sondern in Innsbruck, im Silberg, das Konzept. Was ist das genau?
Genau, das Konzept ist ein Shop, den haben wir vor ein bisschen über einem Jahr gegründet, mit 5 Startups zusammen. Wir haben vom Silberg die Möglichkeit bekommen, einen Concept Store aufzubauen, mehrere andere Produkte wieder mit ins Boot zu nehmen, die dort verkaufen. Wir wollten da einfach die Startup-Szene in Tirol stärken und wirklich reelle Produkte in einem hochwertigen Rahmen verkaufen. Es sind dann nach 2 Monaten eigentlich unsere Partner ausgestiegen. Die sind jetzt noch als Produkt vorhanden, man kann sie noch kaufen. Aber wir haben jetzt den Shop sozusagen übernommen, beziehungsweise mein Partner, der Alois Moosbauer, der eigenes Unternehmen hat, aber eigentlich ganz eng mit Anbauern verbunden ist. Also wir treten nach außen hin wie ein Unternehmen auf. Und der leitet eigentlich den Shop. Und das ist ein Kaffeehaus. Man kann das gesamte Anbauernkonzept dort erleben, muss man sagen. Nicht nur alles testen, sondern auch wirklich Produkte kaufen. Man bekommt viele Informationen über Kaffee. Man kann verschiedene Brühmethoden dort kennenlernen. Auch Kaffee-Equipment kaufen. Und weiterhin aber lassen wir das sehr offen für verschiedenste Startups. Wir haben, glaube ich, bis zu 30 regionale Firmen auch mit an Bord. Und die bekommen die Möglichkeit, wenn sie wollen, dass sie bei uns ihre Sachen präsentieren und verkaufen können.
Wie nehmen die Leute eigentlich euren Kaffee wahr?
Schwierige Frage, weil das extrem unterschiedlich ist. Wir haben erfahren, dass Kaffee trinken eigentlich... Jeder Mensch hat eigentlich einen anderen Grund, warum er Kaffee trinkt und wie er Kaffee trinkt. Die Kundengruppen sind extrem unterschiedlich. Manche trinken Kaffee einfach nur, weil sie wach werden wollen in der Früh. Manche trinken den Kaffee wirklich als Genussmittel. Manche trinken den Kaffee einfach aus sozialen Gründen, weil man halt zusammensitzt und Kaffee trinkt, weil es halt sich bei uns so etabliert hat. Und dann gibt es noch viele weitere Gründe, warum man Kaffee trinkt. Und ja, ich würde... Wir müssen uns natürlich auf gewisse Gewohnheiten sozusagen spezialisieren. Das heißt, wir suchen eigentlich diese Menschen, die den Kaffee eher aus Genusszwecken trinken, beziehungsweise ein Interesse an Kaffee, ein Produkt haben. Und auch diese Personen, die einfach sagen, sie wollen jetzt nicht extrem viel über Kaffee wissen, aber sie wollen einfach einen guten Kaffee haben und wollen sich bei uns sicher sein, dass sie einen guten Kaffee bekommen.
Bekommt man jetzt die Leute, diesen Kaffee jetzt in gesellschaftlichen Runden trinken oder einfach als, sagen wir jetzt mal, Aufputschmittel, bekommt man die ja auf ein anderes Bewusstsein, dass sie von diesem Aufputschzweck sagen, okay, mittlerweile ist Kaffee für mich einfach nur purer Genuss. Oder ist es eher schwer, die umzupolen?
Also es ist schwer, sie umzupolen, definitiv. Das ist natürlich sehr gesellschaftlich verankert und anerzogen sozusagen. Aber trotz allem, man hat es beim Wein gesehen, vor 30 Jahren circa, hat der Wein, wann war der Skandal, hat es einmal einen großen Skandal gegeben, wo der Wein sehr in Verruf geraten ist. Und ab diesem Zeitpunkt hat der österreichische Wein eigentlich extrem aufgeholt und extrem an Qualität gewonnen und an Vielseitigkeit. Und mittlerweile weiß eigentlich jeder Mensch, dass Wein ein sehr hochwertiges Genussmittel ist und nicht mehr einfach das Getränk ist, was man halt am Abend dazu trinkt, weil man es halt so macht. Und damit man besoffen wird, blöd gesagt jetzt. Wein ist ein sehr hochwertiges Getränk. Das hat sich jetzt etabliert in den letzten Jahren, dass Weinflaschen um 100, 200 Euro am Markt sind und auch gekauft werden, ist ganz normal. Beim Kaffee ist man in dieser Entwicklung, glaube ich, einfach nur ein bisschen weiter hinterher. Kaffee hat das gleiche Potenzial. Es gibt gleich viel Aromen, sogar mehr Aromen, natürliche Aromen im Kaffee wie im Wein. Es ist ein sehr, sehr komplexes Produkt, das sehr vielseitig ist und auch gleich spannend ist wie der Wein, muss man sagen. Und ich glaube, dass wir da eine Möglichkeit haben, viele Leute dahin zu bringen, dass sie Kaffee auf dem gleichen Level trinken wie Wein. Und es tut sich schon einiges. Man sieht das in Hamburg, Berlin, auch in Amerika gewisse Städte und sehr stark in Australien. Da ist diese Art Kaffee zu trinken schon viel etablierter und das ist jetzt bei uns in Westösterreich, kommt es auch immer mehr und mehr. Man nennt das auch die Third Wave Kaffeekultur, hat sogar einen eigenen Namen.
Wann wird das extrem bei uns? Also in was für einem Zeitraum kann man davon ausgehen, dass das Kaffee immer mehr als Genussmittel angesehen wird, beim Großteil der österreichischen Bevölkerung, sage ich jetzt mal?
Ja, sagen wir mal so, es ist bei einem Großteil schon angesehen, aber das Problem ist, die Leute wissen noch nichts über das Produkt. Viele Leute denken, sie trinken jetzt einen guten Kaffee, wenn sie italienischen Kaffee trinken, was eigentlich noch kein Qualitätskriterium ist. Und ich glaube, dass das Interesse und der Wille, einen hochwertigen Kaffee zu trinken, man trinkt das jeden Tag, schon weiter ist als das Angebot eigentlich bei uns. Und wir müssen jetzt einfach mit Angebot und mit sehr vielen Informationen und Transparenz das einfach in mühseliger Arbeit die nächsten Jahre zeigen und vermitteln. Und ich glaube, dass das in den nächsten 2-3 Jahren sicher eine Explosion geben wird in Westösterreich, sage ich jetzt mal.
Weil wir gerade von der Zukunft sprechen, was sind die Ziele von Unbound oder von dir persönlich?
Also Ziele von Unbound, wie gesagt, sind wir gerade ein bisschen dabei, Strategie ein bisschen neu zu definieren. Wir wollen, glaube ich, jetzt doch noch weiter hinaus als gedacht. Ich habe jetzt viel von Westösterreich geredet, da geht jetzt das Ganze natürlich aus. Wir haben den Kaffeevertrieb in die Gastronomie und Hotellerie und Unternehmen. Der wird wahrscheinlich eher regional bleiben. Wobei wir wollen jetzt dann mit dem Online-Shop richtig durchstarten und da wollen wir eigentlich einen Namen aufbauen in ganz Europa oder Westeuropa zumindest. Und das Ziel ist jetzt eigentlich wirklich ein bisschen wie ein Startup zu denken. Wir sind, ich würde sagen, halb Startup, halb klassisches Unternehmen. Wir wollen eigentlich sehr schnell wachsen, sehr groß werden und das auf einem sehr transparenten und ehrlichen Level in, würde ich mal sagen, Europa.
Was sind dann so die Herausforderungen? Also wenn wir jetzt bei dem Online-Shop bleiben, was ist da alles zu berücksichtigen? Was kommt da auf euch zu? Gibt es dann schon einen konkreten Plan, wie ihr vorgeht? Oder kommt das erst alles noch?
Das sind wir jetzt nach 2 Jahren, wie gesagt, haben wir uns jetzt einmal hingesetzt und einmal strategisch geplant, was jetzt so das, unsere Unique Selling Proposition sozusagen ist. Also was ist jetzt wirklich, was uns auszeichnet? Was ist jetzt wirklich, was beim Kunden auch wirklich ankommt? Das haben wir jetzt diskutiert, es wird in die Richtung gehen, wirklich mit dieser Zurückverfolgbarkeit. Wir haben ja auch auf den Verpackungen stehen, dass der Kaffee nach Pfirsich schmeckt, nach Blaubeere schmeckt. Das sind alles Nebeneinflüsse, die reinkommen. Unser Hauptargument ist die Zurückverfolgbarkeit und damit verbundene Fairness und Transparenz und Qualität. Und dieses Konzept wird jetzt noch weiter diskutiert und konkretisiert in die Richtung, wie wird es operativ dann umgesetzt auch und welche konkreten Märkte werden dann sozusagen jetzt dann erschlossen. Das ist jetzt noch ein bisschen in Diskussion, ganz klares Ziel ist, einfach zu wachsen.
Auch zu wachsen mit dem Standorten im normalen Bereichen, also jetzt nicht online, sondern weitere Kaffeehäuser, oder ist das nicht geplant?
Das war eine Idee, war eine Kaffeehauskette aufzuziehen auf diesem Niveau, mit diesem Kaffeekonzept. Das ist jetzt was, wo mir ein bisschen sagen muss, und das ist die Schwierigkeit, nach einer gewissen Zeit, es kommen so viele Ideen auf einen zu und so viele Sachen werden probiert und auch Umwege gefahren und einfach mal geschaut, was funktioniert eigentlich. Und ich glaube, dass wir eher in Richtung, also wir gehen gerade eher strategisch gesehen weg von den Kaffeehäusern, von den eigenen, dass wir nicht selber Kaffee servieren, sondern eher, dass wir die Gastronomen dazu bringen, dass sie einen Kaffee auf dem Niveau servieren können und dieses Wissen auch haben und auch vermitteln. Und wir werden eher B2B unterwegs bleiben, was den Vertrieb angeht, und wahrscheinlich eher Online-Shop, was den Endkunden angeht, europaweit.
Ihr profiliert ja sehr, sehr viel aus im Bereich Marketing und Vertriebswege. Was hat denn bisher am besten funktioniert?
Also bisher muss man sagen, man hat ja natürlich das Problem, dass man am Anfang auch einfach Geld braucht. Das Geld geht raus ohne Ende. Wir müssen schauen, dass es so schnell wie möglich reinkommt. Die einfachsten Wege waren momentan, in der Gastronomie Fuß zu fassen und bei Unternehmen dort reinzukommen, um dann einfach wirklich etwas größeren Mengen, wie man jetzt im Onlineshop verkauft, wir liefern ab 10 Kilo, 20, 30, 40 bis 200 Kilo bei einer Lieferung. Das war jetzt bis jetzt das, was am besten funktioniert hat, wo man am besten reinkommt, wo auch am schnellsten der Umsatz sozusagen generiert wird. Wobei wir langfristig uns die Frage gestellt haben, ob das, also wirklich groß zu werden, wirklich extrem zu wachsen, ist das wahrscheinlich gar nicht der richtige Weg, weil es sehr, sehr viel Service benötigt, sehr, sehr viel Lieferungen benötigt. Wir haben von den Kosten her, die Kosten entwickeln sich ungefähr gleich wie die Umsätze. Das heißt, es ist nicht möglich, dort große Gewinne zu machen in dem Bereich. Trotzdem ist es ein Markt, wo man sagt, man kann Fuß fassen. Wir treffen, glaube ich, genau den Nerv der Zeit, was die Gastronomie betrifft. Und deswegen war das, wo wir uns bis jetzt konzentriert haben. Weitere Schritte gehen wahrscheinlich ein bisschen in die andere Richtung. Wobei, wie gesagt, der regionale Vertrieb, der wird immer aufrecht bleiben, weil wir regional natürlich sehr gut aufgestellt sind. Aber jetzt in Norddeutschland Kaffee zu verkaufen in der Gastronomie, das braucht einfach zu viel Service. Es muss alle zwei Wochen der Techniker vorbeifahren oder der Lieferant, um dort die Kaffeemaschinen zu betreuen und das Personal.
Du hast vorhin angesprochen, dass einfach sehr viel Geld nach draußen geht und das, was man einnimmt, geht wieder raus. Wie geht man mit dem um, dass man eigentlich nie dieses Geld dann wirklich besitzt? Also am Anfang wahrscheinlich die Ausgaben waren extrem hoch und man hat noch gar keinen Umsatz. Das ist ja eine extreme Drucksituation wahrscheinlich, gerade am Anfang. Wie bist du mit dem umgegangen?
Also am Anfang war es sogar noch leichter, aber am Anfang haben wir das Konzept gehabt, Kredit aufgenommen, wir haben ein gewisses Budget in der Hand gehabt und dann lässt es sich natürlich leicht ausgeben. Das Problem wird dann in dem Moment, wo man anfängt, wo es anfängt, ans Liquiditätslimit zu gehen, wo man natürlich dann nicht einfach Geld bei der Hand hat, das man ausgeben kann, wo der Druck dann natürlich noch einmal viel mehr steigt, wo dann plötzlich Rechnungen reinflattern von 10.000 bis 20.000 Euro, wo man als junger Mensch, gerade vom Studium raus eigentlich, natürlich mit großen Zahlen auf Excel gerechnet, aber im Grunde, wenn es dann konkret am Konto um so hohe Beträge geht, dann Mitarbeiterauszahlungen und, dann schluckt man natürlich einmal und da muss man natürlich dann das einfach ein bisschen beiseite schieben und einfach sagen, egal, einfach weiterarbeiten, Umsatz machen, Kunden generieren und so merkt man, es kommt ja dann trotzdem was rein und das spielt sich jetzt langsam ein. Also jetzt, dieses Jahr war jetzt von dem her natürlich schon, muss dann schon einmal schlucken, ja, das ist
sehr fordernd.
Genau, fordernd. Aber dadurch, wir haben den Vorteil hier in der Startup-Szene in der Werkstätte Wattens, dass man mit ganz vielen jungen Unternehmen reden kann und es geht natürlich jedem gleich. Also man muss, jeder sagt am Anfang das Gleiche, es ist natürlich einfach, Liquiditätsprobleme sind vorhanden und ist ja ganz normal. Und das löst sich jetzt gerade langsam auf.
Gehört zum Wachstum wahrscheinlich auch dazu.
Ja, natürlich. Je schneller man wächst, desto mehr Geld geht raus. Ja. Weil zuerst muss man natürlich alles einmal einkaufen, alles einmal vorfinanzieren, auch Kaffeemaschinen zur Verfügung stellen für Gastronomen, bis das Geld auch, bis der Umsatz auch wirklich aktiv am Konto ist, vergeht einfach gewisse Zeit und Wachstum bedeutet, Geld geht raus. Das war eigentlich eine von den größten Lernpunkten, die wir gehabt haben.
Würdest du nochmal alles genau gleich machen oder gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, Fehlentscheidung?
Natürlich macht man ganz viele Fehler und Fehlentscheidungen. Wobei ich sagen muss, wir haben sehr gut geplant, wir haben sehr gut strategisch am Anfang alles durchdacht und wir sind an ein ganz klaren Ziel gegangen, was vielleicht ein Fehler war, dass wir ein bisschen zu viel in verschiedene Richtungen dann abgedriftet sind von unserem Ziel und das Ziel dann ein bisschen aus den Augen verloren haben mit der Zeit. Und dadurch sind ein paar Entscheidungen gefallen, die ich vielleicht jetzt anders machen würde. Ich würde jetzt aber sagen, das ganze Team eigentlich hat relativ wenig Fehler gemacht, wo man wirklich sagt, das würden wir jetzt komplett anders machen. Aber wenn man es ein zweites Mal machen würde, würde man natürlich trotzdem einige Sachen anders machen, ganz klar.
Letzte Frage, die größten Learnings, beziehungsweise was kannst du anderen mitgeben, was jetzt beispielsweise gründen wollen oder in gewissen Drucksituationen stehen oder wenn viel Geld rausgeht. Was sind die größten Learnings oder was empfiehlst du, wie man sich da weiterentwickeln kann?
Man muss starten einmal. Der Start ist einmal einfach schwierig, dass man sagt, okay, man macht das jetzt einfach. Einfach die Entscheidung treffen, man zieht durch. Und wenn man das mal getroffen hat, dann muss man es auch wirklich durchziehen bis zum Ende. Und denkt man sich kurz, wow, wieso mache ich das? War das die richtige Entscheidung, das zu machen? Man ist extrem unter Druck, hat extrem viel Arbeit, man hat eigentlich manchmal keine Kraft mehr in gewissen Situationen, da wirklich dran zu bleiben. Und da muss man halt einfach wirklich sagen, okay, man muss einfach dranbleiben und das geht immer irgendwie. Und man löst die Probleme der Reihe nach. Und da muss ich sagen, da war jetzt in meinem Fall jetzt auch, du hast zuerst den Leistungssport auch angesprochen, war für mich eine sehr wichtige Erfahrung, da ich damals als Leichtathlet, als Zehnkämpfer und dann 400 Meter Hürdenläufer ganz oft in Situationen war, wo man einfach nicht mehr weiter können hat, nicht mehr körperlich einfach das nicht mehr geschafft hat und auch überlegen hat müssen, wenn man am 24. Dezember zu Weihnachten bei minus 5 Grad sein Training absolviert, 5 oder 3 Stunden lang und am Ende am Boden liegt und eigentlich nicht mehr kann und trotzdem noch weitere Trainings hat und Läufe hat, dann da lernt man einfach, man muss weiter Gas geben, obwohl man nicht mehr kann und das ist jetzt ganz wichtig, auch bei mir in meiner Situation, weil man einfach Vollgas geben muss und nicht aufgeben darf.
Wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich? Also zum einen Schaurösterei, Werkstätte Wattens und das Konzept. Wie kann man mit dir am besten in Verbindung treten?
Man kann mir eine E-Mail schreiben, wobei besser eigentlich die Telefonnummer ist im Internet abrufbar, also im Moment meine direkte Nummer. Einfach reingehen, WhatsApp schreiben, wenn es Fragen gibt, gerne direkt bei mir melden. Wie gesagt, E-Mail geht ganz oft unter, weil einfach zu viel reinflattert. WhatsApp ist ein bisschen direkter. Lade jeden herzlich ein, einfach eine Nachricht zu schreiben oder auch direkt anzurufen, wenn es was Konkretes gibt.
Ja. Wunderbar, super. Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Danke.